Anstoß, der Fußball-Podcast.
Weißt du, was praktisch ist?
Ja.
Dass hier in deinem Nobelviertel ausreichende Flächen sind, Landeflächen, Hubschrauberlandeplätze. Ich bin zum ersten Mal zu einer Podcast-Aufzeichnung geflogen. Von Eimsbüttel hier in dein nobles Viertel an der Alster. Das ist so ein innerstädtischer Kurzstreckenflug gewesen oder, wie man in Frankfurt sagt, DFB-Linie. Macht man doch heute so, oder?
Macht man so, ja. Die deutsche Fußballnationalmannschaft in der Nations League, kann man sagen, Flug und Segen zugleich. Obwohl Segen müsste man ja eigentlich auch nochmal herausfinden. Ihr merkt schon, wir haben uns jede Menge schlechte Wortspiele herausgearbeitet und vorgenommen. Und
nö, wir halten unser Niveau.
Wir halten unser Niveau. Die Frage, die wir schlussendlich vielleicht ja heute auch noch klären.
Niveau, weshalb, warum?
Ob die Mannschaft tatsächlich mit Eurowings oder mit Air Baron geflogen ist. Aber da können nur noch die Älteren drüber lachen.
Ich kann darüber lachen.
Und die Jüngeren, die denken sich, hey, was wollen die jetzt von mir?
Carsten Behron
ist sozusagen von der Statur her das gewesen, was der neue ZDF-Experte jetzt ist. Per Mertesacker,
genau. Ja, der hat bei uns im Hotel gewohnt übrigens. Der kam auch angeflogen aus London dann wahrscheinlich, wo er ja beim FC Arsenal nach wie vor arbeitet. Ich war in Stuttgart bei dem Länderspiel gegen Spanien. Wir reden über die Nationalmannschaft. Wir reden sicherlich auch über den teuersten deutschen Fußballer, der auf den Namen Havertz hört. Kai Havertz oder Kia, wie der FC Chelsea ihn angekündigt hat. Kia Havertz putting his signature under a 5-year contract. Da kam der Spot dann automatisch. Ne? Die haben irgendwie so einen kleinen Buchstabendreher gehabt da.
Ja,
auf
genau.
Ihren Social Media Kanälen beim FC Chelsea.
Der ist nämlich nicht geflogen, sondern der ist durch den Eurotunnel mit seinem Kia gefahren.
Ja.
Und dann war er endlich da. Deswegen hat das jetzt auch so ein bisschen länger gedauert. Genau, klimafreundlich. Ja, Kai Havertz spielt jetzt nicht mehr in der Fußball-Bundesliga, wechselt weg nach Timo Werner zum FC Chelsea.
Und zu Toni Rüdiger.
Und zu Christian Pulisic.
Der FC Chelsea ist jetzt das, was Inter Mailand in den 90ern waren, mit Jürgen Klinsmann, Lothar Matthäus, Andy Brehme.
Die deutsche Filiale.
Genau, die deutsche Filiale.
200 Millionen Euro haben die ausgegeben bislang und alleine davon ja, 150 nur für Werner und Havertz. Also wenn dann die Bonuszahlungen noch oben drauf gepackt werden. 80 plus 20 sind es, glaube ich,
bei Havertz. Genau, bei Kai Havertz. Also wir haben schon so ein bisschen was vor.
Genau.
Aber ich möchte erstmal dich vorstellen, den Gastgeber, ja, weil wir ja in seiner Altbauwohnung, in seinem Wohnzimmer, oder ist es hier eigentlich das Esszimmer? Für mich eigentlich ja das Arbeitszimmer, aber du speist ja auch gerne mal, ne?
Ich speise hier, ich arbeite hier, hier entsteht die gesamte Kreativität, hier ist das Epizentrum des Wahnsinns, der guten Laune und natürlich auch der Heimeligkeit. Ich muss dazu sagen, ich bin sowas von fertig. Ich habe am ganzen Wochenende...
Fabian Wittke ist sein Name, ich wollte das eben noch auch zu Ende führen.
Ich bin Fabian Wittke, mir gegenüber sitzt Michael Augustin. Ich habe das Wochenende, ich glaube, mich 5 Minuten mit Fußball auseinandergesetzt. Ansonsten nur Beachvolleyball gemacht, war ja wieder vor Zuschauern am Timmendorfer Strand. Ja, das ist, also ich möchte einfach mal sagen, wir geben ja auch Einblick in unser privates Leben.
Das genau, haben wir zu Corona-Zeiten gemacht. Ein berufliches ja. Standbein, ne, für dich noch.
Genau.
Beachvolleyball, da bist du... Der den Sand immer hakt. Ne?
Der den Sand hakt, der dafür sorgt, dass die Menschen dann wieder aus dem Stadion rausgehen und den Weg auch wieder zu den Bussen und zu den Bahnen finden. Genau, ich bin da sozusagen der Volunteer.
Und in Wirklichkeit bist du der Entertainer, der Quatschmacher, der Stadionsprecher, der Schreihals auch, ne?
Der Schreihals, genau. Ja, ja. Das denke ich dann auch immer so, wenn ich das gemacht habe. So, warum hast du eigentlich... in der Schule nicht aufgepasst. Nein, das macht natürlich ganz viel Spaß. Also es ist ja völlig überzogen, aber ich bin tatsächlich ein bisschen müde. Ich möchte aber trotzdem denjenigen vorstellen, der so nah dran war an der deutschen Fußballnationalmannschaft wie nur sonst zwei andere Kollegen, hast du erzählt. Und zwar der Mann, der für die deutsche Nationalmannschaft und für die ARD vor allen Dingen als Reporter unterwegs gewesen ist. Und natürlich eigentlich vor allen Dingen für diesen Podcast, Michael Augustin.
Ja, vielen Dank. Und ich möchte, bevor wir jetzt über die deutsche Fußballnationalmannschaft und ihre mittelmäßigen Auftritte gegen Spanien und die Schweiz sprechen, nochmal eine Rolle rückwärts machen.
Ich habe übrigens gelesen, die deutsche Fußballnationalmannschaft hat jetzt genauso viele Punkte wie San Marino in der Nations League.
San Marino oder Färöer?
Nee, San Marino.
Ehrlich? Mhm. Oha. Das wusste ich gar nicht. Aber San Marino spielt in der D-Liga. Ja. Deutschland ist ja in der A-Liga. Ja. Wäre ja eigentlich aus der A-Liga abgestiegen. Genau. Aber weil die UEFA diesen pfiffigen, kreativen Wettbewerb dann doch noch aufgestockt hat, hat Deutschland den Klassenerhalt geschafft und darf sich da jetzt in der Nations League mit Spanien, der Schweiz und der Ukraine auseinandersetzen. Aber ich bin gefragt worden, ich bin angesprochen worden auf unsere vergangene Folge. Da fiel einmal der Begriff Pornoschiedsrichter und ich bin gefragt worden, was hat es denn damit auf sich? Was ist das denn?
Euch entgeht auch nichts, ey.
Pornoschiedsrichter.
Ja, was ist das denn? Ja, das ist einer, der besonders gut aussieht.
Ich habe das ja mal erzählt so, in so einer bierseligen Runde. Ich möchte das hier auch nochmal eben erzählen. Fabian weiß es, aber ich finde, das müssen wir unseren Hörern und Hörerinnen verraten. Ja. Der Pornoschiedsrichter. Ich war mal bei einer EM oder WM und da kommt es ja vor, dass man am Tag vor dem Spiel mit dem Schiedsrichterteam, das das Spiel dann zu verantworten hat, reist.
Einen Porno guckt. Das ist so
fliegt, gang und reist, gäbe. Fliegt im Flugzeug, im ja. Flugzeug. Und ich saß, wie es der Zufall so wollte, hinter einem in Europa sehr bekannten Schiedsrichter. Man kann ja, der Flug war nicht ausgebucht, jeder hatte so eine Dreier-Sitzreihe für sich alleine. Man kann denn ja so ein bisschen durch die Sitzritzen gucken, was da vorne passiert. Und ich dachte, na nun, Moment mal, ich glaube, ich gucke nicht richtig. Da hat er auf seinem Computer ein Düt geguckt. Also einen?
Ein Schmuddelfilm.
Ein Schmuddelfilm, genau. So, ja, kann er ja machen. Ich fand es ungewöhnlich, dass man das so im Flugzeug macht. Und dann kam es ein Turnier später, also 2 Jahre später, bei der nächsten EM oder WM vor, dass ich in der am Gates mit Kollegen auf den Abflug gewartet habe. Und da kam dann wieder dieser Schiedsrichter mit seinem Schiedsrichterteam. Und dann sagte der Kollege, wisst ihr, was ich mal erlebt habe? Ich saß hinter dem und der hat ja Pornos geguckt. Und da dachte ich, sehr witzig, das ist mir auch schon mal aufgefallen. Also, ich will jetzt nicht verraten, wer es ist, aber es ist ein...
Ach komm.
Nein. Es ist ein...
Ach komm, Auge, hau
nein,
aus.
Nein, kommt deine Gegendarstellung, der sagt, das war doch nur
ein
Spielfilm.
Das wird dem
das
bestimmt,
war doch nur ein Schmusefilm.
Das wird dem doch bestimmt nicht unangenehm
nein,
sein.
Nein, das ist ein europäischer Schiedsrichter, ja. Der aber nicht aus Deutschland kommt. So, das wollte ich nochmal kurz aufgreifen. Und du hast ja einen Weltfußballer getroffen hier, ganz privat. Ne? Wir haben ja in der vergangenen Folge viele Vorschläge bekommen, wer denn der beste...
Das war echt witzig.
...der aktuell beste Fußballer ja. der Welt ist. Ja. Die meisten waren nicht wirklich seriös. Die
Finn Bartels war mit dabei, Dennis Diekmeyer war wieder mit dabei.
Ach so, bei Instagram auch?
Ja, yes, okay. Robert Lewandowski war mit dabei, Thomas Müller war tatsächlich sogar ernst gemeint. Und
Robert
zwar,
Lewandowski finde ich sehr, sehr passend, den Vorschlag. Ich habe das ja letzte Woche begründet, du ja auch.
Thomas Müller war die Begründung, weil er für den Team mit den größten Wert darstellt. Kann ich nachvollziehen, sehe ich allerdings ein bisschen anders. Ich glaube, beim FC Bayern München gibt es dann vielleicht davor auch noch ein Josua Kimmich oder vielleicht tatsächlich auch ein Robert Lewandowski oder Manuel Neuer. Aber ja, doch, da kam ein bisschen was.
Aber erzähl mir doch mal und vor allen Dingen uns, unserer Community, ja. den Menschen da draußen, die uns zuhören,
ja.
wie es dazu kam, dass du einen der besten Fußballer der Welt getroffen hast, zumindest nach Auffassung unserer Hörer. Und du verrätst dann am besten auch nochmal, um wen es sich handelt.
Ja, ich war im Schanzenviertel unterwegs, da Sternschanze, und da gibt es ja so einen Bahnhof, der heißt ja auch entsprechend Sternschanze, und daneben gibt es ein Café, das ein bisschen so ein kleines Innencafé ist.
Das heißt auch Sternschanze?
Das heißt nicht Sternschanze, aber da... da ist ja deine Frau auch immer sehr gerne, ne? Bei diesem Café in der Sternschanze.
Ja, früher, als sie noch keine Kinder hatte.
Als sie, konnte sie, als sie noch so jung war wie ich. Da war sie da noch gerne. Ja, mittlerweile gut. Also genau, und dann bin ich da vorbeigeschlendert. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ich wollte auf jeden Fall da irgendwie was besorgen. Auf jeden Fall bin ich da hin. Ja, habe mir nur einen Kaffee mitgenommen. Hatte noch so ein bisschen Zeit. Und da ging ich so ein bisschen auch in Trance raus, weil, nee, genau, das war nach dem Frühdienst. Das war letzten Mittwoch genau nach dem Frühdienst. Da weißt du selber, da ist man immer so ein bisschen in Trance. Man schläft wenig und dann bin ich da hingegangen und dann habe ich mir natürlich einen Kaffee geholt.
Man schläft wenig, arbeitet wenig und ist trotzdem müde.
Ja, so wenig arbeitet man wieder auch nicht. Auf jeden Fall saß ich denn da so und da sind ja so draußen so Bierbänke nicht, aber so ein bisschen schöner, so Holzbänke und Tische, und dann habe ich mich da so rangesetzt und den Kopf so nach unten quasi so fast fallen lassen, so ein bisschen Gedanken versunken, saß ich da am Tisch und dann nahm ich den Kopf wieder nach oben.
Und dann tickte ich Neymar an.
Und dann saß da, sagte ich irgendwie die erste, hä, woher kennst du den denn noch? Ach ja, stimmt, klar, das ist Erik Choupo-Moting. Und mit der kompletten Entourage, also der hatte da so eine gesamte Sitzecke.
Also mit Di Maria, Neymar, Tuchel noch dabei.
Tuchel war dabei. Nein, natürlich nein, mit seiner ganzen Familie saß er da. Draußen vor der Tür, das machte dann, ergab dann auch später Sinn, stand so ein riesengroßer schwarzer Hammer. Und damit meine ich jetzt nicht den aus dem Baumarkt, sondern diesen Jeep, den man ja so kennt. Und das war dann eben auch ja, auf ihn zurückzuführen. Das habe ich dann später seiner Instagram-Story entnommen. Aber na, er saß da so in kurzen Hosen. Dann habe ich nämlich auch gesehen, dass er über dem linken Fuß 040 die Vorfall von Hamburg tätowiert hat. Und natürlich sämtlichste andere Tätowierung. Und dann saß er da. Und dann nahm so das, die Dynamik so ihren Lauf. Also das heißt, das kennt man so. Das haben mir auch schon mal andere Prominente erzählt. Wenn du da sitzt, dann gucken die dich alle an. Dann tun sie erstmal alle so, als würden sie sozusagen relativ offensiv irgendwas in ihrem Handy suchen. Aber eigentlich machen sie ein Foto von dir.
Das ist so ein bisschen wie Zeitung lesen früher, ne? Und ein Loch reinmachen,
genau.
So, um den Raum zu beobachten.
Die Leute haben immer ganz erstaunlich das Handy sehr, sehr hoch, wenn sie gerade irgendwie in das Handy gucken. So, und dann bricht irgendwann mal jemand aus der Masse aus und fragt ihn, Mensch, du bist doch Erik Choupo-Moting, Erik Maxim Choupo-Moting, können wir mal kurz ein Foto machen? Und wenn der Erste das gemacht hat, dann sagen sie, oh guck mal, jetzt hat der das gemacht, jetzt möchte ich das auch machen. Und ich habe erst mal ein bisschen das Treiben angeguckt, links und rechts und so. Und ich weiß das ja auch und wir sind in dem Sinne ja keine, ja, weiß ich, ich sage jetzt mal so, keine Fan-Bitches oder so, ne? Aber ich dachte mir dann so, okay, irgendwie haben wir jetzt schon so häufig in den letzten Wochen über ihn gesprochen, das wäre doch eigentlich ganz witzig, wenn wir vielleicht mal so einen kleinen Ton hätten. Also warum der noch in Hamburg ist und was der hier macht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann fragst du den jetzt einfach mal. Und dann habe ich da meinen Kaffee ausgetrunken. Und währenddessen hat er dann noch zwei Selfies mit irgendwelchen Leuten gemacht. Und wie gesagt, saß da, seine Tochter turnte da rum und war mit seiner Lebensgefährtin und ich glaube noch einem sehr guten Freund da. Und dann habe ich ihn gefragt, Mensch, hier, du bist doch und so weiter und so fort. Und ganz kurze Frage, hättest du Lust, für unseren Podcast was zu machen? Jetzt habe ich so einen Spannungsbogen aufgebaut. Und die Antwort ist...
Nein.
Nein. Nein. Aber nein, das Ding war, er hat gesagt, so nach dem Motto, was ich irgendwie wiederum auch ein bisschen in sich nicht ganz schlüssig fand, aber er meinte so, pst, so nach dem Motto, das soll hier auch keiner erfahren. So nach dem Motto, dass ich jetzt hier gerade in Hamburg bin, wo ich denke, so der Spieler, der wie Paris Saint-Germain ins Finale geschossen hat.
Die hatten ja Corona-Fälle nach dem Finale, ne? Vielleicht sollte, na, ich weiß nicht, aber...
Ja, okay. Auf jeden Fall, ne, ich sag mal so, und auch im Champions-League-Finale gespielt hat, ja. Den die Fußballwelt ja durchaus auch kennt und Fußball ist ja nicht unbedingt der Sport, den jetzt nicht so viele verfolgen. Ja,
hallo, der aus Hamburg kommt,
ne?
Hat man in der Schanze gewohnt, ja. In der Schanzenstraße.
Ja, ich hatte auch einfach nur keinen Bock gehabt, auf jeden Fall.
Ich glaube, das wird's gewesen sein.
Habe ich dann, nein, er meinte so momentan halt irgendwie keine Interviews und das soll irgendwie halt auch nicht irgendwie großartig in der Öffentlichkeit erscheinen, aber...
Aber witzig, ne? Postet eine Insta-Story von sich nach der anderen, wie er Fußball am Elbstrand spielt und auf dem Heiligen Geistfeld ist er auch viel unterwegs und so. Aber es soll nichts für die Öffentlichkeit sein. Ja, das ist widersprüchlich.
Ich kann mir wiederum vorstellen, dass es vielleicht wirklich so einen Deal auch mit PSG gibt. Also das heißt, wenn er irgendwelche Interviews macht oder wie, und ich meine, es gibt ja auch so viele brenzliche Themen, dass die dann schon immer wissen wollen, für welche Medien das ist. Ne?
Und dann habe ich noch den Sprecher nicht übergeben, möglicherweise. Ja.
Und dann habe ich ja noch für unsere, ich poste das auch nochmal bei uns auf der Seite, da habe ich ja für unsere, wie sagt man so, für unsere Fans, für unsere Hörerinnen und Hörer habe ich einfach dann gesagt, so komm, ich mache jetzt auf jeden Fall nochmal ein Foto. Ich habe ihn jetzt wirklich entdeckt und das ist die Geschichte. Gar nicht mal so spannend zu Erik Maxim Choupo-Moting.
Der für einige unserer Hörer der aktuell beste Fußballer der Welt ist. Jetzt kommen wir zu den besten Fußballer Deutschlands, die nicht komplett anwesend waren. Manuel Neuer, Serge Gnabry, Leon Goretzka und Joshua Kimmich haben gefehlt bei den beiden Länderspielen.
Thomas Müller und Mats Hummels auch.
Jerome Boateng auch, genau. Ja, wollen wir erstmal unsere vorbereiteten Gags machen? Die Nationalmannschaft ist ja von Stuttgart nach Basel geflogen, 240 Kilometer mit dem Flugzeug. Man könnte auch sagen, die Nationalmannschaft bleibt abgehoben.
Sehr schön.
Ne? Man könnte aber auch sagen, der einzige Höhenflug, der war zwischen Basel und Stuttgart.
Okay.
Sportlich gab es da ja weder gegen die Spanier noch gegen die Schweizer einen Höhenflug.
Gedanklich sehe ich gerade Harald Schmidt reinkommen und dann sagt er am Ende noch so, jetzt Helmut Zerlett und Band. Hast du noch einen?
Nee, aber jetzt würde ich gerne dich fragen, was du davon hältst.
Ich würde sagen, sie haben die Chance, etwas für ihr Image zu tun, verbaselt.
Ha! Da hast du recht.
Na gut, das war nun auch schlecht. Warum liegt hier eigentlich nicht Stroh, sondern ein Schweizer
Taschenmesser?
Genau,
auch da. Ich war nicht in Basel, sonst hätte ich gesagt, das ist mein heutiges, der eine überrascht den anderen Gastgeber geschenkt für dich. Ja. Aber ich war nicht da.
Hast du auch keine Schokolade mitgebracht?
Nee, ich war ja nicht in der Schweiz. Ich war in Stuttgart. Ich habe einen Mercedes mitgebracht.
Wie ich das sehe, das möchte ich dir ganz genau sagen. Ich habe mir natürlich Gedanken dazu gemacht und ich kann das auch nachvollziehen, dass das im wahrsten Sinne des Wortes, du hast auch schon gesagt, abgehoben wirkt. Ja, und auf der anderen Seite ist es so, ich möchte da einen Vergleich anstellen. Und zwar, ich meine, das war so 2009, da gab es mal einen Kanzlerkandidaten der SPD, die Älteren unter uns werden sich erinnern, der hieß Peer Steinbrück. Und der hat im Wahlkampf so unterschiedliche Termine besucht und unter anderem war er an einer Schule, ich weiß nicht mehr, ob es eine richtige Schule war oder eine Ausbildungsschule, ist auch egal, und hat da die Fragen der Schülerinnen und Schüler beantwortet. Und da ist er unter anderem auf seine Dienst-S-Klasse angesprochen worden. Da ging es eben auch um CO2-Ausstoß und um Luxus und muss das denn alles sein und so weiter und so fort. Ne? Und der Wagen kostet viel und verbraucht viel. Da hat nämlich zum Beispiel einer gesagt, warum er denn nicht zum Beispiel mit dem Golf durch die Gegend fährt. Und da hat er darauf geantwortet, das konnte ich nachvollziehen, das ist gleichzeitig auch sein Büro. Er ist quasi 24/7 in diesem Auto unterwegs, sitzt da teilweise dann auch noch nachts und arbeitet darin und möchte das dann quasi wie so einen guten Bürosessel auch haben und wissen und nicht irgendwie jede Bodenwelle merken, weil er nicht eben nur von A nach B fährt. Das kann ich nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen konnte, dass er gesagt hat, ich setze mich doch nicht auf so eine Holzbank, weil wenn wir wissen, dass ein Golf in Deutschland nicht unbedingt eine Holzbank ist, sondern wahrscheinlich der meistverkaufte Wagen seit der Nachkriegszeit, dann ist das relativ unschlau ausgedrückt.
Was deswegen ist er auch nicht Kanzler geworden, glaube ich, ne? Weil er diesen Satz gesagt hat.
Ich glaube nicht nur deshalb. Aber ich will nur damit sagen, ja, natürlich kann man sagen, okay, wir sind jetzt hier die Hobbytruppe, die erst dann von Stuttgart nach Basel mit dem Bus fährt und danach noch irgendwie 20 Stunden weiter nach Lorette Mar und dann setzen wir uns alle bunte Perücken auf und fahren wieder zurück. Aber natürlich ist es auch so, dass dieser Aspekt, den Olli Bierhoff angesprochen hat mit Regenerationszeit und so, dass der natürlich schon auch bei einem absoluten Profisport greift und bei der Fußballnationalmannschaft auch greift. Und ich weiß nicht, was die absolute Wahrheit ist. Natürlich müssen wir, wenn wir alle irgendwie umdenken wollen in Zukunft und so, an die Umwelt denken. Und natürlich müssen wir an die Nachhaltigkeit denken. Und natürlich wissen wir, dass Kerosin der Umwelt mit am meisten schadet. Auf der anderen Seite muss man gucken, was wir denn auf der anderen Seite auch wollen oder ob wir das auch dann in Kauf nehmen, dass die Nationalmannschaft, keine Ahnung, was weiß ich.
Schlechter spielt, weil sie Bus fährt.
Nein, nicht schlechter spielt, weil sie Bus fährt, aber vielleicht ja dann eben, weiß ich, nicht so ausgeruht ist. Oder man muss gucken, wo man die Grenzen zieht. Und ich finde, wir sind auch immer schnell dabei, dass wir moralisch diese Grenzen ziehen. Auf der anderen Seite habe ich auch noch eine Geschichte und dann mache ich gleich einen Punkt. Und zwar,
und dann erzähle ich dir die absolute Wahrheit.
Während der Fußballweltmeisterschaft 2018 habe ich ja sehr viel in Baden-Baden gearbeitet, weil da war ja das NBC, das National Broadcasting Center. Und nach dem peinlichen Ausscheiden bei der WM in Russland hatten wir den Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff zu Gast und der kam natürlich dann aus Russland wieder. Die sind in Frankfurt gelandet. Wir haben ihn eingeladen nach Baden-Baden und das sind mit dem Auto, glaube ich, so, lass es von mir aus 2 Stunden sein. So. Und auf einmal kam ich da raus, irgendwie gerade Mittagspause gemacht und dann dachte ich, ja, hier muss ja irgendwo ein Rettungseinsatz sein. Der flatt, 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 oben am Himmel. Das war auch nicht hier Christoph M. Ort mit Medikopter 117, sondern plötzlich.
Das war der Mann, der den deutschen Fußball retten musste.
Plötzlich landete Oliver Bierhoff mit dem Helikopter auf diesem viel zu kleinen Parkplatz. Die Rotorenblätter rissen da wie bei so einem Herbststurm die Äste aus der Krone und plötzlich landete da Oliver Bierhoff, stieg aus, hatte da dieses legendäre Interview im Zwiegespräch mit Olli Kahn und Oliver Welke beim ZDF und danach flog er wieder nach Hause. Und da dachte ich auch irgendwie, dieser Vorwurf der Überheblichkeit, der war ja auch begleitend während der WM 2018. Da ging es ja irgendwie darum, dass sie dann ja mit den iPads dieses neue SAP-Tool vorgestellt haben und hier eine Werbeveranstaltung, da eine Werbeveranstaltung, dass sie auch 2014 da schon ihr eigenes Dorf gebaut haben und so weiter und so fort.
Also, ja, und die Hashtags, ne?
Ja. Genau, wie waren die noch?
Die Mannschaft ist jetzt der aktuelle Hashtag in Frankreich bei der EM 2016. Ich hab's vergessen, irgendwie so ein französisch-deutsches Wortspiel. Okay, das ist dein Standpunkt, den habe ich mir jetzt angehört, jetzt musst du meinen ertragen. Ich gebe dir...
Das war lang, ne?
Das war völlig in Ordnung. Ich fand das Beispiel mit Oliver Bierhoff auch nochmal so passend. Das passt im Prinzip, das unterfüttert nochmal meine Argumentationslinie, die ich jetzt hier gerade vor dir ausbreiten werde. Ich finde, sowas geht gar nicht. Also 240 Kilometer von Stuttgart nach Basel. Natürlich regeneriert man möglicherweise besser, wenn man nur 30 oder 40 Minuten fliegt oder 3 bis 3,5 Stunden Bus fährt. Das war ja auch das Argument von Oliver Bierhoff. Er hat ja die Kritik nachvollziehen können, die nachdem ja die Social-Media-Abteilung des DFB sogar Bilder dieser Reise in den sozialen Netzwerken gepostet hat, da brach diese Kritik über den DFB herein. Ein wahrer Shitstorm wurde da losgetreten und das konnte Oliver Bierhoff nachvollziehen und meinte auch, sie werden sich in Zukunft Gedanken machen, werden die Diskussion als Anlass nehmen, zu überlegen, ob sie demnächst vielleicht ein bisschen nachhaltiger reisen könnten. Wir befinden uns im Klimawandel. Die Nationalmannschaft hat ein großes Glaubwürdigkeitsproblem. Sie hat den Kontakt zur Basis spätestens während der WM 2018 und auch im Prinzip zwischen 2014 und 2018, zwischen dem größtmöglichen Erfolg und der größtmöglichen Blamage komplett verloren. Und dann so etwas. Ein Fußballer, der 3 Stunden Zug fährt oder 3,5 Stunden Zug fährt mit Umsteigen, der spielt nicht schlechter, weil er diese 3,5 Stunden unterwegs ist, als jemand, der mit dem Bus von Stuttgart zum Hotel, ich weiß, wo die Nationalmannschaft untergebracht war, sie war nicht da untergebracht, wo wir geschlafen haben, direkt neben dem Stadion, neben der Mercedes-Benz-Arena, sie war im Zentrum untergebracht. Sie hat ungefähr 15, 20 Minuten mit dem Bus zum Flughafen zurücklegen müssen, aber auch da muss man ab und zu mal ein bisschen warten, bevor es dann losgeht und dann dauert der Flug 30, 40 Minuten. Also ich glaube, die Zeitersparnis war gar nicht so groß. Es war ein fatales Signal in Zeiten, in denen wir auch die Nationalmannschaft mit Kampagnen sich für Klima, für Klimaschutz und für mehr Nachhaltigkeit einsetzt. Es geht einfach nicht. Also die Nationalspieler haben da eine Vorbildfunktion und ich finde, der DFB hat sich da ein großes Eigentor geschossen und Volkes Stimme ist ja, ja mehr oder weniger das, was man in den sozialen Netzwerken mitbekommt und der Shitstorm, der war richtig und auch aus meiner Sicht absolut nachvollziehbar.
Also meinst du, es ist mal wieder die gelebte Inkonsequenz, nachdem es auf der einen Seite früher die Nationalspieler wie Mesut Özil gab, die an der Kampagne mitgewirkt haben, No Racism, und dann kommst du als Nationalmannschaft nach Hamburg und hängst kein Fußball den Faschisten ab? Also ist das so die gleiche,
genau,
Richtung, gleiche Inkonsequenz?
Am Millerntor, ja, ne? Richtig, als die Nationalmannschaft sich hier auf ein Länderspiel in Hamburg vorbereitet hat und die Trainingseinheiten im Stadion des FC St. Pauli durchgeführt hat.
Ich gebe
ja,
dir...
Das ist jetzt ein ganz anderes Thema.
Anderes Thema, aber in so, Konsequenz...
Aber so vom Vergleich her, ja, schon ähnlich. Also das ist ein ähnliches Verhalten. Das kann man schon miteinander vergleichen, finde ich.
Der
also
Hashtag ich Inkonsequenz ganz, würde unter beiden Bildern stehen.
Ich finde es total schwach. Und ich finde das, ehrlich gesagt, peinlich und ja, abgehoben. Im wahrsten Sinne des Wortes, abgehoben.
Ja, was ich noch gerade eben sagen wollte, also ich bin da auch bei dir. Ich bin da auch bei dir. Ich wollte nur sagen, auch mit diesem Beispiel mit Peer Steinbrück, es gibt ja irgendwo...
Aber das war 2009.
Genau, was ich nur sagen wollte, es gibt ja irgendwo diese Grenze. Es gibt und ich frage mich immer, ich gebe dir auch jetzt in der Sache total recht. Und es ist auch okay, das zu kritisieren. Ich finde es manchmal ein bisschen zu einfach, wenn man dann so im Internet so einen Shitstorm lostritt. Aber in der Sache finde ich es auch gut, dass wir aufstehen dass wir was bewegen wollen.
Was ich nur der kürzeste nur kurz, Kommunikationsweg. Also
genau.
Es kommt ja keiner mehr auf die Idee und schreibt einen Brief an den DFB zu Händen Oliver Bierhoff, Otto Fleck, Schneise 6 in Frankfurt. Das macht ja keiner mehr. Dafür gibt es ja die schnelle Möglichkeit, Kritik im Internet vorzutragen.
Ja, genau, das stimmt. Aber es ist dann natürlich auch die Frage, wo sie ankommt und wie polemisch sie manchmal ist. Aber was ich nur einfach sagen wollte, ist, wo man die Grenze zieht. Das ist, finde ich, so das Entscheidende. Und deswegen ist es manchmal vielleicht doch nicht ganz so einfach, wie wir uns das vorstellen. Damit will ich sagen, ab welcher Entfernung, sprich ab welcher Reisedauer darf man denn nicht mehr oder darf man fliegen und muss man nicht mehr Zug fahren? Das, weißt du, damit will ich sagen, es ist
das
ja nicht so einfach.
Das muss ja jeder mit sich selbst ausmachen, genau. Aber ich glaube, 240 Kilometer, die man ja mit dem Bus wahrscheinlich, wenn es gut läuft, wirklich in 3 Stunden wunderbar abreißen kann.
Oder mit dem Zug tatsächlich, ne?
Oder mit dem Zug meinetwegen, da hätten sie einmal umsteigen müssen. Oh Gott, hoffentlich geht keiner verloren. Hoffentlich sammeln wir die ganzen Nationalspieler wieder ein. Hoffentlich geht keiner am Bahnhof verloren, wenn er möglicherweise noch kurz am Kiosk sich eine Zeitung kauft oder so.
Naschtüte.
Oder eine Naschtüte. Ja, ich glaube, bei 240 Kilometern gibt es da aus meiner Sicht nur ein oder zwei Verkehrsmittel, die Bahn oder den Bus, aber auf keinen Fall das Flugzeug. Und ansonsten muss ja jeder selber wissen. Also wenn ich nach, sagen wir mal, von Hamburg, was ist der Flughafen, der nicht am dichtesten dran ist, sondern so 4,5 Stunden.
Blankensee.
4,5 Stunden brauchst du mit dem Auto nach Köln oder 5 oder so.
Ja.
Mit dem Auto oder mit der Bahn auch, ne? Bist du so 4,5 Stunden unterwegs. Das würde ich mit der Bahn fahren. Also nach München würde ich dann eher fliegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Frankfurt habe ich häufiger schon mal gehabt, wenn irgendwie ein Spiel in Frankfurt war oder Hoffenheim, was ja auch nicht so weit weg ist. Ich habe festgestellt, bis ich mir denn da einen Mietwagen hole, den in Empfang nehme und ja auch echt ganz schön Stress habe, um den letzten Flieger dann wieder zu kriegen, wenn wir von dem Spiel am Samstagnachmittag sprechen, dann fahre ich auch mit der Bahn mittlerweile. Also muss jeder mit sich selber irgendwie ausmachen. Die Nationalmannschaft wird wahrscheinlich jetzt auch in einen Denkprozess involviert sein und diesen Fehler vielleicht auch kein zweites Mal machen.
Ich habe übrigens, Stichwort grün, grüne Weintrauben auf den Tisch gestellt.
Ja, ja, ja.
Du hast gerade Abendbrot gegessen, ne?
Ich habe Abendbrot gegessen. Abendbrot auch. Das ist ja so ein altdeutscher oder kann man vielleicht auch sagen norddeutscher Begriff. Ich habe heute tatsächlich Abendbrot gegessen. Brot mit Oliven und Käse und so. Mm. Und Weintrauben habe ich zuletzt auch sehr viel gegessen. Aber ich finde das sehr nett von dir, dass du auch ein Gläschen Wasser hier hingestellt hast. Ja. Weil ich habe mich jetzt so ein bisschen schon in einen Redefluss geredet, der Mund ist ein bisschen fusselig, aber...
Habt ihr das denn auch noch so, dass ihr so, das interessiert mich ja viel mehr, ich glaube, das interessiert die Hörer auch viel mehr, habt ihr denn auch noch so zu Hause so kleine Schälchen, wo dann noch so Silberzwiebeln drin sind und so kleine Gürkchen, wie man das bei den Eltern früher hatte?
Zwiebeln sind bei uns sehr, sehr unbeliebt. Ich bin
aber kennst du diese eingelegten kleinen
ich
Dinge?
Ich kenne die, aber Zwiebeln sind ein sehr Gürkchen? Sensibles Thema. Zwiebeln...
Bist du allergisch gegen Zwiebeln?
Nee, ich finde Zwiebeln okay, aber es gibt andere Leute, mit denen ich zusammen
wohne, die sagen Zwiebeln. Mit denen du zusammen wohnst.
Hör mir weg, hör mir auf mit Zwiebeln. Wollen wir nicht. Okay. Ich kann noch mal kurz erzählen, wie es in Stuttgart gewesen ist bei der Nationalmannschaft. Ja, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen...
Ich weiß es auch wirklich, besonders. Wir haben uns heute vorhin zum ersten Mal wiedergesehen, auf dem Flur bei uns.
Zum ersten Mal diese Woche wiedergesehen. Ja. Am Montag, genau. Aber es ist wirklich so gewesen, genau. Auf dem Redaktionsflur des Norddeutschen Rundfunks. Es war echt ein seltsames, anonymes Arbeiten. Ich kam da am Tag vor dem Spiel an. Da findet ja normalerweise immer eine Spieltagspressekonferenz statt. Also ich bin jetzt nicht in Basel, sondern in Stuttgart. Und wegen Corona ist da ja auch alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das heißt, der Bundestrainer und in dem Fall Toni Kroos, die sitzen in einem PK-Raum und alle anderen sind virtuell zugeschaltet und jeder Verlag, jede Zeitung oder jede Anstalt, in dem Fall wir von der ARD, durfte einen Fragensteller nominieren und die sind dann sozusagen in diesem virtuellen Raum zugelassen worden. Und der Rest, zu dem ich dann auch gehörte, hat sich die Pressekonferenz mit Joachim Löw und Toni Kroos ganz normal im Internet unter dfb.de angeguckt, dass wir das du zu Hause machen können. Das hätten unsere Hörer in Frankreich, den USA und Australien genauso machen können. Ich habe zum ersten Mal bei einem Länderspiel überhaupt keinen Nationalspieler vorher oder nach dem Spiel gesehen. Während des Spiels schon, da war ich im Stadion. Auch das war schwierig, alle Leute, die über das Länderspiel berichtet haben, ins Stadion zu bekommen. Ich als Live-Reporter war zum Glück drin, auch mit den anderen beiden ARD-Kollegen, die live von dem Spiel berichtet haben. Aber nach dem Spiel gab es für uns als ARD-Radio auch keine Möglichkeit, Interviews zu führen. Das heißt, ich habe wirklich nur das Spiel gesehen und habe sonst keinen Nationalspieler face-to-face gesehen. Das ist natürlich auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Das war aber wirklich sehr, sehr seltsam. Und ich wage mal so ein bisschen die Behauptung, so ganz ungelegen kommt das dem DFB, glaube ich, nicht. Toni Kroos hat noch so eine scherzhafte Bemerkung gemacht. Die Pressekonferenz, wie sie jetzt sind, die finde ich eigentlich besser. Also das war natürlich ein Scherz. Ja. Der Saal hat nicht gekocht und nicht gebebt vor Lachen, weil keiner drin war. Aber ich glaube, so ein kleines Fünkchen Wahrheit spielt da auch mit rein. Die Nationalmannschaft war sehr anonym. Es war wirklich ganz, ganz komisch, das Arbeiten. Das Stadion war leer, logischerweise leer, wobei man ja sagen muss, es hätten theoretisch da Baden-Württemberg es zugelassen hätte, 500 Zuschauer ins Stadion zu lassen. Es hätten theoretisch auch Zuschauer da sein können, eben nur 500. Und so waren in diesem 60.000 Mann und Frau fassenden Stadion ein paar Leute auf der Pressetribüne und die jeweiligen Delegationen des Deutschen Fußballbundes und des Spanischen Fußballverbandes. Ja, sportlich ist, glaube ich, auch schon viel gesagt worden über die beiden Länderspiele. Joachim Löw hat eine Mannschaft zur Verfügung gehabt, die ja in einem ganz unterschiedlichen Fitnesszustand ankam in Stuttgart. Einige kamen aus dem Urlaub. Andere befanden sich mit ihren Mannschaften bereits in der Saisonvorbereitung. Wiederum andere, wie beispielsweise die beiden Pariser, Kehrer und Draxler, aber auch Süle, haben vor kurzem noch das Champions-League-Finale gegeneinander gespielt. Und so war es dann auch. Also in beiden Spielen hat die deutsche Mannschaft eine ganz vernünftige erste Halbzeit gespielt, aber in der zweiten Halbzeit massiv abgebaut. Löw hat diese Nations-League-Spiele als Testspiele aufgefasst. Er hat sich für die Reichstagstaktik entschieden. Also drei sichern das eigene Gehäuse ab, so wie man das ja auch bei der Corona-Demo in Berlin neulich gesehen hat. Und er ist nach wie vor ein...
Aber mit Maske und nicht mit Stahlhelm da draußen gesessen, ne?
Maske haben die auf dem Rasen nicht getragen. Aber Joachim Löw ist nach wie vor ein großer Fan von Julian Draxler, der ja bei PSG, das wird dir Choupo-Moting im Café erzählt haben, nur noch Auswechselspieler ist. Und das ist wirklich bezeichnend, wie er den durchgeschleppt hat in beiden Spielen. Also der fiel vor allen Dingen gestern, wir zeichnen ja am Montag auf, beim 1:1 in Basel gegen die Schweiz deutlich ab, finde ich. Und Joachim Löw hat ihm aber auch einen väterlichen Ratschlag gegeben. Er hat gesagt, mit dem Taxi aus Paris weg. Also er muss einen neuen Verein finden. Er muss sich einen neuen Verein suchen. Er muss wieder häufiger spielen, um dann auch eine wichtige Rolle in der Nationalmannschaft zu spielen. Jetzt habe ich so viel über den DFB geredet. Wie hast du das denn mit Sand in den Augen erlebt, was sich da in den vergangenen Tagen zugetragen hat?
Ich habe es ja, also ich habe die Spiele, sag ich, doch stimmt gar nicht. Das eine Spiel habe ich gesehen. Ja, gut, das 1:1 da in der 107. Minute der Nachspielzeit.
Der 96.
Ja, genau. Ja. Das habe ich so am Rande verfolgt. Ich saß da mit ein paar Kollegen beim Beachvolleyball und habe mich über andere Sachen unterhalten, über Beachvolleyball. Aber ich habe das so im Hintergrund laufen sehen. Ich finde, du hast da was gesagt, wie so ein Vorbereitungsspiel. Also diesen Eindruck machte das. Also du hast die...
Ich meine, die haben zum ersten Mal in diesem Jahr miteinander trainiert, zweimal, und haben dann wieder ein Länderspiel gemacht. Es ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass das nicht alles so klappt und alles so wirkt, wie sich der Bundestrainer es vorgestellt hat. Aber es war unterm Strich zweimal aufgrund der schwachen zweiten Halbzeiten enttäuschend. Also die Nationalmannschaft hat sich gegen Spanien so weit reindrängen lassen. Man muss sich das mal vorstellen, 1:0 Führung, Löw wechselt dann Ginter und Koch, zwei Abwehrspieler für Sané und Werner, seine beiden besten Offensivleute ein. Also Sané konnte nicht mehr, das hat man gesehen, da war nach 60 Minuten die Luft raus. Aber du kannst ja zumindest einen Offensiven für einen Offensiven wechseln. Die Nationalmannschaft hat sich so weit reindrängen lassen. Und es war, ist ja eine Frage der Zeit, bis Spanien zu großen Chancen kommen würde und bis Spanien den Ausgleich erzielt. Dass es nun in der 6. Minute der Nachspielzeit passierte, ist natürlich extrem unglücklich gelaufen.
Tja. Was ich dazu noch sagen wollte, du hast mich ja gefragt, nein, du hast ja völlig recht.
Ich habe dich ja gefragt.
Nein, was ich nur einfach sagen wollte, ist, genau, die Spiele in der Einzelbetrachtung, da warst du natürlich im wahrsten Sinne des Wortes deutlich näher dran, aber was danach für mich so im Pressefeedback aufgefallen ist oder was mir so vor Augen geführt wurde, ist, dass natürlich wieder an den Gründen herumgedoktert wurde und da kam man relativ schnell, das ist so zumindest mein Eindruck, wieder auf Jogi Löw ist nicht mehr der richtige Mann. Siehst du das genauso?
Wo hast du das denn gelesen?
Ja, also nein, zwischen den Zeilen stand dann irgendwie halt so wieder irgendwie, weiß ich, vercoacht und die falschen Ideen und weiß ich, und Müller nicht wieder zurückgeholt und
ja, aber da ist er ja konsequent. Da ist Jogi Löw.
Ja,
genau,
ja, aber gut, aber er ist ja verantwortlich für den Kader auch.
Er sagt ja auch, man weiß nicht, was im März passiert. Es können sich ja möglicherweise, weil jetzt ja auch viele Spiele stattfinden, Nationalspieler, die bei Top-Verein spielen, können vor der EM schon auf 60 Spiele gekommen sein und natürlich besteht die Gefahr, wenn die Spieler jetzt diese extrem komprimierte Saison angehen, sich verletzen. So, und dann weiß man nicht, ob möglicherweise auf den Positionen im offensiven Mittelfeld so viele Leute ausfallen, dass er dann noch über Thomas Müller nachdenken muss. Und das setzt ja auch voraus, dass Thomas Müller dann noch so gut ist wie aktuell, wie zuletzt in der Champions League, und dass er fit ist. Aber ansonsten will er ja den Umbruch, den er ja nach dieser enttäuschenden WM in Russland angefangen hat und der ja auch schon teilweise ganz gute Spiele, ich erinnere an einen 3:2-Sieg in Holland, zum Vorschein gebracht hat, den will er fortsetzen und ohne Müller fortsetzen. Ich glaube nicht, dass so sehr jetzt an Jogi Löw da Kritik geübt wird.
Aber es steht ja zum Beispiel auch so zwischen den Zeilen, da hat keiner jetzt geschrieben, Jogi Löw muss weg. Aber es wurde...
Es waren die ersten Länderspiele des Jahres.
Ja.
Und es war eine, ich habe die Situation ja beschrieben.
Aber warte mal ganz kurz, es ging, was ich ja sagen wollte, genau, aber es geht ja trotzdem auch um Esprit und um Überraschungsmomente und vielleicht ja auch um mentale Frische, um eine Frische, die ja dann auch eine neue Nationalmannschaft ausstrahlen kann. Und diese Frische oder dieser Umbruch, den du ja auch angesprochen hast, den hat man den wirklich so gemerkt und gedacht, okay, jetzt hier
naja, geht jetzt gerade was. Er hat ja vier oder zumindest drei seiner absoluten Stammspieler, Neuer im Tor, Kimmich und Gnabry im Mittelfeld, geschont. Goretzka von den Bayern aus der Champions League-Siegermannschaft hat ja auch noch gefehlt. Daran erkennst du ja, dass er diese Spieler nicht angefordert hat. Daran erkennst du auch, wie ernst er die Nations League nimmt. Das ist jetzt nicht der Wettbewerb, den er unbedingt in seinem Trophäenschrank haben möchte, den Pokal, den es dann irgendwann zu gewinnen gibt. Also er betrachtet die Nations League-Spiele alle als Testspiele im Hinblick auf die EM 2021. Das Spiel gegen Spanien, auch die Partie gestern in der Schweiz, war mehr oder weniger der offizielle Startschuss in die EM-Vorbereitung. Er hat auch gesagt, im Oktober werden wir angreifen, dann läuft die Saison wieder, dann haben die Spieler ihren Rhythmus, wie es immer so schön heißt, haben alle ein anderes und vielleicht auch ein ähnliches Fitnesslevel und dann kann man vielleicht auch mehr in die Leistung der Mannschaft hineininterpretieren. Das Spiel gegen Spanien war absolut in Ordnung. Es geht nur nicht 1-0 aus und dann wäre es ein Sieg gewesen gegen eine der Top-Mannschaften in Europa. Das Spiel gegen die Schweiz gestern fand ich enttäuschend, weil die Schweizer vor allen Dingen im zweiten Durchgang besser waren als Deutschland. Und da war das 1-1 aus Sicht der DFB-Elf so ein bisschen schmeichelhaft. Und er hätte ja auch, nachdem die Spieler ja am Donnerstag in Stuttgart gespielt hatten, auch eine ganz andere Mannschaft, eine erste Elf, die er auf 8, 9 Positionen verändert, gestern auf den Rasen schicken können. Aber er hat gesagt, nein, ich will meine stärkste Formation testen. Er hat im Tor was verändert, da hat dann Bernd Leno anstelle von Kevin Trapp im Tor gestanden. Und der zweite Wechsel war... Achso, Matthias Ginter kam rein in der Abwehr für... habe ich jetzt vergessen. Matthias Ginter.
Großens?
Nee, Großens hat beide Male Linksverteidiger gespielt. Ginter hat in der Innenverteidigung gespielt. Er hat die Dreierkette auch ausprobiert.
Wie war denn Großens eigentlich?
Mit zwei hohen Außenverteidigern. Großens war gegen Spanien, finde ich gut, hat natürlich eine unglückliche Figur gemacht, weil er letztlich in der 6 Minute der Nachspielzeit das Abseits aufgehoben hatte. Er gerätscht den Seiten aus und auch dann befindet man sich noch im Abseits und hinterher hat man ja anhand seiner Aussagen im ZDF-Interview erkennen können, dass er auch mit der Abseitsregel nicht so ganz...
vertraut war
und die anderen haben halt auch abseits protestiert, aber das war im Endeffekt auch so die Konsequenz der defensiven Taktik von Joachim Löw. Ich habe es ja gesagt, 2 Offensive raus, 2 Defensive rein. Die Deutschen haben sich in der Schlussphase gegen Spanier immer weiter in den eigenen 16-Meter-Raum drängen lassen und da fand ich Gosens gut. Er hat gepumpt in dem Spiel, er war platt und das war er gestern auch und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, aber ich würde mal sagen, das Qualifying für die Linksverteidigerposition hat begonnen und Robin Gosens liefert sich da mit Marcel Halstenberg, vielleicht auch noch mit Nico Schulz und Jonas Hector einen Vierkampf um den freien Platz. Also Löw würde ich jetzt nicht anzählen und ein Umbruch ist es meiner Meinung nach. Es war unter sehr schwierigen Voraussetzungen eine Testwoche, die nicht viele Erkenntnisse gebracht hat. So, das wollte ich sagen.
Und darüber haben wir jetzt eine halbe Stunde gesprochen.
Ja, jetzt können wir noch weitere 30 Minuten über den Mann sprechen, der auch geflogen ist, aber nicht von Stuttgart.
Jochen Breyer, der war da auch mit dabei.
Jochen Breyer, genau.
Den hatten wir auch hier im
Schöne
Podcast.
Grüße, der hat auch unseren Podcast oder hat zumindest unseren Podcast gefragt, ob er ihn hört, weiß ich nicht. Aber genau, der war auch da, den habe ich auch gesehen. Und ich wollte über Kai Havertz reden, der
ja in
London geflogen ist. Per Mertesacker war da, der, das hatte ich glaube ich schon gesagt, der neue ZDF-Experte. Ja. Und Kai Havertz verdient jetzt 350.000 Euro pro Woche, habe ich mir sagen lassen. Kannst du im Kopf ausrechnen, was das im Jahr ist beim FC Chelsea?
Dazu muss man aber wiederum auch noch sagen, das hört sich jetzt immer so viel an, aber der hat jetzt dann noch irgendwie keine Steuern bezahlt. Dann hat er davon noch nicht eingekauft. Die Mieten in London sind teuer, dann hat er noch kein Internet, sein Handy kommt dann noch drauf.
350.000 mal 52, ich mach das, im Kopf mache ich das nicht mehr. Also nicht mehr zu so später Stunde, es ist kurz vor
21 Uhr. Und war noch nicht im Urlaub, das kostet ja auch Geld.
18,2 Millionen Euro.
Autoversicherung.
Boah.
Bausparvertrag.
Linksverkehr auch schwierig, ne?
Ich weiß nicht, wie da bleibt doch am Ende gar nicht mehr so viel. So viel ist das nun wirklich.
Plus minus null, ne?
Oder?
Ja. Der neue Michael Ballack und künftige Superstar, hat die BBC geschrieben. The German Wunderkind.
Und das haben wir aber schon ganz häufig gehört. Also The German Wunderkind lesen wir eigentlich seit Sebastian Deisler, oder? Basti Fantasti.
Ja, ich bin ja mit solchen
Lars Ricken.
Mit solchen Formulierungen auch vorsichtig. Kai Havertz hat den Schritt nach England in die mutmaßlich stärkste Liga der Welt, auch wenn der aktuelle Champions League aus Deutschland kommt, gewagt. Chelsea hat offenbar keine Probleme mit der Corona-Krise. Da fließt das Geld. Du hast vorhin eine Zahl genannt, 200 Millionen Euro, die der Verein jetzt in der Sommerpause investiert hat. Und die Sommerpause ist ja noch nicht vorbei.
Nee, im Oktober ja erst.
Am 5. Oktober. Bis dahin kann noch viel passieren. Ja, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Also der nächste Schritt von Bayer Leverkusen kann innerhalb Deutschlands der Schritt nach Dortmund sein und der Schritt nach München. München hat einen Havertz in Person von Leon Goretzka. Etwas anderer Spielertyp, aber Havertz ist ja auch so ein Achter, der offensiv ausgerichtet ist. Goretzka.
Ja, unfassbar torgefährlich einfach. Der kann auch theoretisch einen Stürmer spielen, einen neuen spielen, einen hängenden Stürmer spielen.
Ja, also ich kann es nachvollziehen, aber ich muss echt die Ohren anlegen.
Kannst du das auch aus seiner Sicht nachempfinden? Also zum FC Chelsea zu gehen, weil das war ja so der Verein, der jetzt in den vergangenen Jahren keine große Rolle gespielt hat.
Ja, aber der FC Chelsea hat ja im großen Stil investiert. Und wenn denn da auch noch zwei Kollegen aus der Nationalmannschaft spielen, ich kann es verstehen. Also Chelsea ist ja auch eine Truppe, die in der Champions League auch, wenn es denn läuft, in dem Fall jetzt unter Frank Lampard soll es ja wieder laufen, mal ein paar Runden weiterkommt und er auch schon mal den Titel, den Pots geholt hat. Also doch, ich kann es nachvollziehen, aber ich finde die Summen unfassbar, aber ich glaube, darüber können wir ganze Podcast-Staffeln füllen.
Bei Leverkusen haben sie übrigens gesagt, besser wird's nicht. Aber doch, sie haben ja Florian Wirtz jetzt im Mittelfeld für Kai Havertz.
Ja, auch ein Riesentalent.
Riesentalent.
The next German Wunderkind.
Gewinner der Otto Fleck-Schneisen-Medaille. Wie heißt die noch?
Fritz-Walter-Medaille.
Genau. Und in Gold. Das ist übrigens auch mal so geil. Ne? Das ist auch so eine, ich glaube, diese Fritz-Walter-Medaille in Gold, die ist so schwer wie fünf Rucksäcke Erwartungen, die gleichzeitig hier hinten aufgeschnallt werden.
Ist nicht immer das Beste.
Nee.
Aber pass auf, da wir gerade bei Kai Havertz sind, es passt gerade so richtig schön ins Bild, dass ich jetzt mit der Rubrik der eine überrascht den anderen beginne.
Das gibt's doch.
Zumindest mit meinem Part.
Jetzt bin ich aber, hast du mich aber aus den Socken geknallt.
Du wirst jetzt hier mit einem kleinen Quiz. Ich will mal wieder zum Quiz-Format zurückkehren, konfrontieren. Es geht um die teuersten deutschen Fußballer. Der ist ja jetzt Kai Havertz, der ja für angeblich 80 Millionen Euro von Leverkusen nach London gewechselt ist mit entsprechenden Bonuszahlen. Könnte der Transfer noch auf 100 Millionen Euro anwachsen. Ich möchte mit dir jetzt die 10 teuersten deutschen Fußballer durchgehen. Es ist schwierig, diese Rangliste aufzusagen. Deswegen sage ich dir jetzt schon, ohne dass du lange nachdenken musst, an Position 2 Timo Werner.
Ja.
Aber von welchem Verein wechselte Werner wohin und wie teuer war er? Das sollst du jetzt mal raten.
Von Leipzig zum FC Chelsea für 50 Millionen.
Ja, 53 Millionen Euro. Genau. Quelle transfermarkt.de. Dritter.
Kann ich dir sagen? Weiß ich wirklich. Und zwar, Dritter kann ich dir sagen, wenn ich da richtig informiert bin, ist es von Real Madrid zum FC Arsenal Mesut Özil für 50 Millionen. Stimmt das?
Nee, stimmt nicht. Dritter, ich sag dir den Namen und dann kannst du die weiteren Fragen von wo nach wo und das Preisschild erraten. Dritter, Leroy Sané.
Für 51 Millionen oder was?
Ja, 52, das 52, ist schon nahezu ein Volltreffer. Von welchem Verein zu welchem Verein?
Der ist natürlich von Manchester City zum FC Bayern München gewechselt.
Nee, von Schalke 04 zu Manchester City. Wir reden über die Saison 2016-17. Okay. Damals wechselte er für 52 Millionen Euro. Vierter, und jetzt kommt Mesut Özil.
Mhm. Fünfter ist...
Ja, Moment. Özil von Real zu Arsenal, stimmt. Ja. Wie teuer war der? Weißt du das noch?
50 Millionen.
47 Millionen. Quelle transfermarkt.de. Fünfter, jetzt wieder Leroy Sané. Und jetzt kommt der Wechsel, den du gerade schon genannt hast.
Sechster, darf ich mal überlegen? Darf ich mal raten?
Also für 45 Millionen von Manchester City zu Bayern München. Sechster, darfst du gerne raten. Jawohl.
Ist Mustafi. Ist das richtig?
Das ist gar nicht so weit weg. Sechster ist aber mit einem kleinen Vorsprung.
Julian Draxler.
Ja, genau.
Für 46 Millionen. Oder 46?
43 Millionen.
43
Millionen. Von welchem Verein? Zu welchem Verein?
Der ist natürlich damals von Wolfsburg zu PSG, oder?
Nee, der ist von Schalke nach Wolfsburg gegangen. Von Wolfsburg zu PSG kommen wir vielleicht später noch zu. Julian Draxler auf Platz 6, der teuersten deutschen Fußballer, wechselte 2015 von Schalke 04 zum VfL Wolfsburg für 43 Millionen Euro. Siebter, jetzt kommt tatsächlich gut Shkodran Mustafi.
Shkodran.
Weißt du, wohin er ging und wie teuer er war?
Ja, er ging zum FC Arsenal und kam aus Italien. Stimmt das?
Aus Spanien.
Ach, der ist vorher noch nach Valencia gegangen, ne?
Genau.
Ja, aber aus Italien ist er zu Valencia dann gegangen und aus Valencia dann zum FC Arsenal.
Genau.
Ja,
wie teuer war er? Weißt du das noch?
Mustafi 42 Millionen gekostet.
41. Ah. Aber du bist immer sehr, sehr knapp dran. Achter, Thilo Kehrer.
Ah, okay. Kann ich sagen, von Schalke zu PSG.
Mhm.
Wie Neunter. Teuer? Achso, nee. Okay. Thilo Kehrer war 41 Millionen?
Nee, 37. Und mit ihm gleich auf Achter ist ein gewisser.
Warte mal ganz kurz, ich sag es, Antonio Rüdiger.
Nee, mach ihn, er macht ihn.
Mario Götze.
Mario Götze. Okay. Von wo nach wo?
Götze damals für von Dortmund zu Bayern.
Genau, für 37 Millionen. Und Zehnter ist jetzt, eben hast du den Namen schon genannt, wieder Julian Draxler. Und das ist dann der Wechsel, den du auch schon genannt hast. Von Wolfsburg nach Paris. Weißt du noch, wie teuer?
Weiß ich nicht, 36.
36 Millionen, 36. Exakt, genau. Ja, so, ich könnte jetzt noch die Spieler dahinter vorlesen. Ich lese jetzt nur die Namen vor. 11. Antonio Rüdiger, 12. Mats Hummels, 13. Kerim Demirbay, auch krass, 32 Millionen, 14. André Schürrle, 15. Mats Hummels, 16. Schürrle, 17. Neuer, 18. Mario Gomez, 19. Ilkay Gündoğan, 20. Nico Schulz und dann höre ich auf.
Okay, ja, cool. Schön, dass du dich darauf so vorbereitet hast. Also das war bestimmt...
Naja, ich habe was aus dem Internet ausgedruckt, Zettel dir mit in deine Nobelwohnung gebracht.
Meine Nobelwohnung.
In dein Nobelviertel.
Du bezahlst irgendwann, wenn die Einbrecher hier reinsteigen, dann bezahlst du den ganzen Bums hier.
Ich übernehme die Kosten für deine Hausratsversicherung.
Ich habe mich natürlich auch vorbereitet und jetzt kommt was, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, jetzt kommt etwas, wo ihr nicht mitrechnet.
Wie immer.
Wie immer, der eine überrascht den anderen. Jetzt haben wir etwas, das ist eine Premiere. Das ist eine absolute Premiere. Und zwar, weißt du warum? Weil ich habe mir überlegt, ich möchte mit dir die Top 10 der teuersten deutschen Fußballer der Geschichte durchgehen. Das ist jetzt kein Witz, wir haben das Gleiche vorbereitet.
Ach was?
Und das ist wie mit dem Herzblatt-Hubschrauber nach unserer gemeinsamen Reise.
Die teuersten 10 deutschen Fußballer der Geschichte.
Aber ich aber bei mir wiederholen die sich nicht. Also das heißt, das darf jetzt nicht Julian Draxler sein. Also das heißt,
dann kann ich ja im Prinzip das hier die von der Liste ablesen, die neben mir liegt, oder nicht?
Die kannst du ablesen. Das ist exakt das Gleiche, nur dass wir eine andere Quelle haben. Beziehungsweise bei mir ist es, wie gesagt, nicht, dass Julian Draxler zweimal vorkommen kann. Deswegen wusste ich das halt auch ungefähr so. Deswegen habe ich mich gewundert, okay, du hast eine andere Quelle, die haben irgendwie was anderes eingebaut. Aber genau, ich habe eine Top 10, fängt bei mir an mit Mats Hummels und steigert sich hoch auf Kai Havertz und wenn du willst, können wir sie jetzt nochmal durchgehen. Mats Hummels, 35 Millionen Transfererlös. Antonio Rüdiger, genau. Dann haben wir ihn. Draxler, Mario Götze.
Da hatten wir denselben Gedanken.
Thilo Kehrer.
Da hatten wir denselben Gedanken. Aber pass auf. Ich würde...
Aber weißt du, womit ich dich sonst...
Das macht ja keinen Sinn, wenn ich...
Überrasche dich mit etwas anderem.
Das kannst du machen. Oder ich würde noch ein Bonus, ein kleines Leckerli einbauen. Aber das vielleicht am Ende der Folge. Aber du darfst mich auch gerne mit etwas anderem überraschen, wenn du das so schnell kannst.
Ja, natürlich kann ich das.
Das ist ja jetzt auch tagelang vorbereitet, was du ja gerade vortragen wolltest.
Wir haben übrigens Feedback bekommen, tatsächlich auch von...
Dann überrasch mich doch mit dem Feedback.
Von Julius Brink, der ist ja auch ehemaliger Weltmeister und Olympiasieger im Beachvolleyball. Der fragt, warum wir eigentlich während dieser Podcast-Aufzeichnung keinen Rotwein trinken. Aber das hat vielleicht etwas damit zu tun, dass ich mit ihm während seiner Podcast-Auffolge Rotwein getrunken habe.
Aber wir haben Weintrauben.
Ein kleines verstecktes...
Der Effekt ist ähnlich, wenn man viel Weintrauben isst, dann...
Das stimmt. Das ist aber jetzt tatsächlich nur ein bisschen Vorbereitung auf ein wirklich sehr, sehr tolles Feedback, das wir bekommen haben. Und zwar ist es bei uns ungefähr so, nach einer Folge sieht das bei uns so aus, wie, ja, ich sag mal so zwischen dem 28. November und dem 6. Dezember. Da fliegen bei uns die Wunschzettel rein, da liegt hier Post überall rum, im Briefkasten. Es duftet nach Weihnachten. Es ist, so viele Mails bekommen wir. Der Weihnachtsmann, wie mit den Wunschzetteln, der kippt denn hier die ganzen Sachen aus, die hier eingingen und dann schleppe ich die hier hoch und dann gucke ich die mir alle an und dann sage ich so, Mensch, ich würde ja wirklich gerne auf jede einzelne Nachricht antworten, aber ich kann das ja nicht immer. Aber ich möchte euch sagen, es kommt wirklich alles an. Aber ein Feedback unter diesen vielen, die jetzt uns erreicht haben, fand ich ganz besonders schön. Also schönen Dank, Hannes. Hannes, kann ich sagen, ist Schalke-Fan und wohnt in der Nähe von Bremen. Er schreibt: Moin Fabian, moin Auge. Erstmal freue ich mich sehr, dass ihr nach Ein Ball für zwei diesen geilen Podcast gestartet habt und dass ihr gefühlt als einziger Podcast keine Sommerpause macht. Dreimal der Daumen nach oben. Für mich seid ihr mit Abstand der beste Fußball-Podcast. Zur Frage, wer der beste Fußballer der Welt ist, ich finde es aktuell echt schwer zu sagen, wenn man auch danach geht, wie erfolgreich ein Spieler mit seiner Mannschaft dieses Jahr war, kommt man meiner Meinung nach an Robert Lewandowski nicht vorbei.
Mein Reden.
Erzählt er.
Hannes, mein Mann.
Genau. Und ansonsten begründet er das dann auch noch weiter mit irgendwie Champions League und Torschützenkönig, genau, überall Meisterschaft, Pokal. Ansonsten Lionel Messi immer noch ein toller Spieler. Er schreibt schöne Grüße aus Tedinghausen.
Wenn ich jetzt Wein hier hätte, ich würde in diesem Moment auf Hannes anstoßen.
Ich weine, weil das so eine rührende Nachricht ist und ich freue mich wirklich sehr darüber. Also das ist auch gerne nochmal der Aufruf, denn wir haben zwar, wie gesagt, diese säckeweise an Feedback hier liegen, aber wir freuen uns wirklich über jede einzelne Zuschrift. Wir versuchen ja auch immer ein bisschen was auf unserem Instagram-Account zu starten. Also gerne an, wie heißt unser Podcast?
Anstoß-Podcast. Genau, bei Twitter auch. Und ihr könnt uns natürlich auch Feedback bei Apple in der Apple Podcast App zukommen lassen.
Das
geht auch, ne?
Das stimmt.
So, hast du Lust noch über ein Thema mit mir zu diskutieren?
Klar, immer. Ich esse dabei noch eine Weintraube.
Es dürfen ja unterschiedlich viele Zuschauer in die Stadien.
Oh,
das
ja.
haben ja oh, jetzt ja. die einzelnen Bundesländer zugelassen.
Mit passendem
Hygienekonzept. Ich will mal so ein paar Länder erwähnen. Berlin 5.000 Zuschauer, Sachsen 8.500, Bayern 0. Baden-Württemberg 500, Nordrhein-Westfalen 300, Hessen 250 und so weiter und so fort. Man erkennt, die Unterschiede sind sehr groß. Und ja, ist das eine Wettbewerbsverzerrung oder nicht? Wie siehst du das?
Ist es eine Wettbewerbsverzerrung, ja oder nein? Absolut, absolut, klar. Weil es gibt natürlich einen Heimvorteil. Es gibt Spieler, die sagen, wenn ich da in Dortmund einlaufe, dann gibt es da dieses beeindruckende Stadion, dann gibt es diese beeindruckende Süd. So, und ich höre jetzt auch auf mit Beachvolleyball. Aber
so beeindruckend ist die dann ja nicht. 300 Nein. wären in Dortmund Stand jetzt zugelassen.
Hast du recht. Ich weiß, ich leide noch so ein bisschen unter den Eindrücken, den Nachwehen dieses Beachvolleyball-Wochenendes der Deutschen Meisterschaft im Timmendorfer Strand.
Sag nochmal eben, wie dein Podcast da heißt. Mach mal, kannst du ruhig machen.
Kann ich das wirklich machen?
Ja, natürlich.
Dann muss ich dir noch mehr Geld geben als ohnehin schon, oder?
Ich finde, das ist völlig legitim. Also
da heißt Shorts.
Genau.
Shorts, _Podcast bei Instagram und ansonsten Shorts, Strandpunkte, Achtung Wortwitz, mit Julius Brink.
Da könnt ihr gerne mal reinhören. Ich höre den auch gerne. Seitdem kenne ich mich ein bisschen im Beachvolleyball aus.
So, was ich aber wirklich
am Stammtisch bin ich jetzt ganz weit vorne dabei.
Ich möchte nur ein Argument bringen, was wirklich total passt. Und zwar am vergangenen Wochenende waren die deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball in dem Dorfer Strand. Und da wurde zum allerersten Mal wieder vor Zuschauern gespielt. Da gab es ein krasses Hygienekonzept, was von Schleswig-Holstein für Timmendorfer Strand entwickelt wurde. Und da hat man das durchbekommen. Ja, da passen normalerweise auch 6.500 Zuschauer rein, aber 220 oder irgendwie sowas durften dann tatsächlich rein, mit Abstand und so weiter.
Kurze
und
Zwischenfrage, wie haben die das gemacht? Gab es da eine Verlosung oder gab es einen Server?
Gab es einen Server, der nach...
Wer zuerst geklickt hat, der hat die Karten bekommen. Wie haben die das geregelt?
Genau, es gab so einen Ticketshop, einen Online-Shop und okay. Da konntest du dich dann, also personalisierte Tickets,
alles klar.
Auch immer nur für einzelne Tage, insgesamt waren es ja 4 Tage und dann konntest du dich da nicht auf diese Tickets bewerben, also First Come, First Server sozusagen und dann hast du dir die Tickets da gekauft. Was ich nur sagen wollte, Laura Ludwig, die ja in diesem Sport auch alles erreicht hat, Weltmeisterin, Olympiasiegerin geworden ist, die hat danach bei Instagram geschrieben und deswegen ist das jetzt auch für mich die Antwort auf die Frage. Natürlich ist es da normalerweise Rambazamba in der Bude, aber sie hat gesagt, dass das auch ihre Spielweise so sehr beeinflusst hat, dass mal wieder Entertainment da vor Ort waren, dass die Leute sie angefeuert haben, dass sie den Fankontakt mal wieder hatte und dass sie die Menschen in ihrem Spiel gespürt hat. So. Und das ist genau meine Antwort auf die Frage. Ich denke, dass es natürlich ein Heimvorteil ist, auch wenn es nur ein kleiner Heimvorteil ist. Und natürlich sind es keine 30.000 auf der Dortmunder Süd. Aber wenn du vielleicht mal wieder hörst, keine Ahnung, was irgendwelche Schlachtrufe, irgendwelche Gesänge, irgendwelche Choreos vielleicht auch mal wieder siehst, dann glaube ich, ganz wohl, dass das in empathischen Spielern zu einer Leistungssteigerung führen kann. Ja.
Okay, deine Antwort auf die Frage, ist das Wettbewerbsverzerrung, wenn
ja, Unterschied. Okay. Ist es.
Also, ja. Meine Antwort ist nein. Das ist Föderalismus.
Ja.
So, das ist.
Aber Föderalismus ist ja auch ein Stück weit Wettbewerbsverzerrung. Ja, wirklich jetzt.
Ja.
Ja, nein, wirklich. Also, wenn du zum Beispiel sagst, in Bayern haben alle Kindergärten und Schulen geschlossen und in Nordrhein-Westfalen nicht, dann kannst du natürlich wahrscheinlich einem viel besseren Bildungssystem nachgehen. Und wenn die Kitas geschlossen haben, dann hast du natürlich die ganze Sippschaft da in Nordrhein-Westfalen, die mit großen Augenringen zur Arbeit schlurft, wenn sie es überhaupt dürfen, weil die ihre Kinder rund um die Uhr betreuen müssen. Und die in Bayern, die müssen das nicht. Die sind viel relaxter und sind viel leistungsfähiger. Völlig klar.
Ich frage mich nur, ob es für einen Verein erstrebenswert wäre, das Stadion für 300 Leute zu öffnen. Das wäre symbolträchtig, vielleicht ein gutes Zeichen, es wäre aber sicherlich auch teuer, ein Stadion für 300 Leute zu öffnen. Man muss ja auch dann irgendwie Securities und Ordnern so organisieren.
Den Fanstand.
Ich glaube, das wird uns ja noch bis Ende des Jahres begleiten, vielleicht auch darüber hinaus. Keiner weiß, wie lange diese ekelhafte Corona-Pandemie noch anhalten wird. Aber Wettbewerbsverzerrung ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube auch, wenn ein Spieler jetzt für 8.500 in Leipzig spielt, ein Spieler, der nicht für RB Leipzig spielt, also ein Spieler des Gegners, den pusht das auch wenn das denn nur Leipziger sind. Es werden ja nur Leipziger Fans sein, weil Gästefans sind ja ausgeschlossen in jedem Stadion.
Aber wenn du ausgepfiffen wirst, und es wird ja nur eine Mannschaft ausgepfiffen, meistens ja nicht die Heimmannschaft. Also damit will ich sagen, also das kann ich schon beeinflussen.
Es wird ja kein Hexenkessel sein. Es kann ja gar in Leipzig schon mal gar nicht. Aber auch wenn die 8.500 in Dortmund wären, du kannst da ja dann keine prickelnde Stimmung erzeugen, die man normalerweise von einem ausverkauften Stadion kennt. Und das ist dann schon was anderes, ob die Süd mit 25.000 gefüllt ist oder sie wird ja nach wie vor leer bleiben. In Dortmund werden 300 zugelassen und die Süd ist ja die größte Stehplatztribüne Europas und die Fans, die zugelassen werden, die sitzen ja. Ja, aber ich glaube, da wird noch ein bisschen Dynamik reinkommen, auch seitens der Politik, wenn nämlich, jetzt werden wir es am DFB-Pokal-Wochenende erstmals erleben und dann ja auch am Bundesliga-Wochenende, am 18. startet ja die Bundesliga, wenn dann das Ergebnis ist, dass so etwas gut funktioniert hat, mit Fans, meinetwegen auch mit 8.500 Fans, dann werden wahrscheinlich einige Bundesländer, einige Gesundheitsminister relativ schnell nachziehen, könnte ich mir vorstellen. Ich habe noch einen kleinen Goodie hinten raus.
Hast du echt noch?
Ja, also sozusagen, der eine überrascht den anderen die Bonusversion. Wir haben uns letzte Woche gefragt, wie heißt eigentlich die Stadionhymne von Bayer Leverkusen? Da habe ich dich ja Stadionhymnen oder Songs raten lassen. Und bei Bayer Leverkusen standen wir völlig auf dem Schlauch. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bei unseren Hörerinnen und Hörern entschuldigen. Ich habe die Musik ein bisschen zu leise ausgespielt, ist mir dann auch beim Abhören der Folge, beim Nachhören aufgefallen. Ich sag mal, wie die Hymne heißt. Mit dem Kreuz auf der Brust von Dirk Maverick. Und hier kommt die A Cappella-Version live vorgetragen in der Bayer Arena in Leverkusen. Lehnt euch zurück. In unserer
Stadt, da gibt es viel zu sehen. Viel zu entdecken, zu erleben, zu verstehen. Nicht in Köln und Düsseldorf, nein, hier sind wir zu Haus. Kommt doch mal vorbei, yeah! Findet selber raus.
Jetzt kommt der Refrain.
In unserer Stadt, da ist der Sport ne Macht.
Also gleich.
Hat Meister und Medaillen vorgebracht.
Vizemeister.
Olympiasieg, UEFA Cup. Ja, das hatten wir schon. Doch unsere große Liebe lebt hier in unserem Stadion.
Achtung!
Zwischen Bayerberg und Wasserturm, an Wupperdön und Rhein, da schlägt unser Herz für unseren Verein. Leverkusen, wir sind die Macht am Rhein. Leverkusen, und das wird immer so sein. Mit dem Kreuz auf der Brust, mit Herz und Gefühl, stehen wir zu dir, Bayer 04, Leverkusen.
Ich mach den mal weg, ne? Das kann Kai Havertz jetzt nicht mehr hören.
Das stecke ich mir auf meine Toni-Box heute Abend zum Einschlafen.
Aber das war doch schön nochmal, ne? So ein bisschen Gänsehaut zum Schluss.
Ja.
Wir sind nicht nur fies zu den Werksclubs.
Nein, ich warte doch auf die Folge, wo in der eine überrascht den anderen, du mir ein Ticket schenkst für Leipzig gegen Hoffenheim.
Dann wärst du einer von 8.500.
Einer von 80 Millionen. Aber das
Kai Havertz ist ja einer für 80 Millionen.
Ja, das stimmt. Ich muss ja auch noch dazu sagen, dass bei diesem Song, den du gerade eingespielt hast, da bekomme ich sofort so, da habe ich sofort im Kopf so Duckstein-Festival, weißt du? So ein kleines, ich sag mal, so ein Hafengeburtstag für Akademiker, wo so Studienräte, Lehrer und weiß ich, Sonderschulpädagogen stehen und dann mal so ein
Rainer Kallmund.
Nee, so eher so ein bisschen so, weiß ich, so Akademikerpublikum halt, ne? Und die dann da so stehen an so kleinen weißen Biertischen und dann fahren die da extra mal hin und dann trinken die so ganz frech mal einen Duckstein und dann spielen nämlich genau solche Leute mit so einer Stimme vorne so Singer-Songwriter-mäßig alte Hits nach und daran.
Dirk Maverick. Pass auf. Jetzt sind das noch ungefähr 25 Sekunden.
Sind das Dirk Mavericks?
Ich kann nochmal hochreißen und damit lassen wir die Folge dann aus. Schwere Zeit. Und ich sag schon mal tschüss. Und du auch nochmal.
Gehst du bei mir gleich nochmal wieder in das Schwimmbad?
Werden wir dich begleiten.
Das mach ich.
Unsere SVB. Yeah. Unsere SVB. Vielen lieben Dank.
Gern geschehen.
Bitte.
Anstoß, der Fußballpodcast.